Willkommen zu einer Sonderfolge vom Yorkcast, dem Podcast über alles, was uns an Kino bewegt. Wir sitzen hier heute im Garten eines Hotels in Cannes. Mein Name ist Marvin und ich unterhalte mich gleich mit Claudia, unserer Leitung Filmeinkauf, darüber, was sie auf dem Festival gesehen hat. Vielleicht eine kurze Einleitung vorab. In Cannes gibt es im Prinzip natürlich das große Filmfestival, über das wir ausführlicher sprechen. Parallel findet auch noch der Filmmarkt statt, der tatsächlich wie eine Messe ist für Filme, wo Filme in allen Stadien verkauft werden, auf Drehbuchbasis, auf Projektbasis, ohne dass irgendwas größer steht oder eben auch komplett fertig. Da gibt es dann Filme im Rohschnitt zu sehen, Zusammenschnitte oder manchmal auch nur Moodboards und alle unabhängigen Verleiher, manchmal auch Studios, Streamer und andere, sind dort auf der Jagd, um den nächsten Film zu finden. Über diese Seite des Festivals sprechen wir heute aber weniger, sondern über das offizielle Programm. Dort sind die abgeschlossenen Arbeiten von vielen Filmen dann zu finden. Und dazu sprechen wir jetzt mit Claudia. Okay, die Aufnahme läuft wunderbar. Hallo Claudia, schön, dass wir zusammensitzen. Es ist jetzt in etwa 3/4 des Filmfestivals von Cannes vorbei. Nur noch ein paar Filme haben dann heute und morgen noch Premiere. Wie viele Filme hast du bislang gesehen?
25. Und ich werde am Ende mit 29 angesehenen Filmen nach Hause gehen.
Kannst du dich noch an alle erinnern? Oder gibt es da welche, die schon komplett in Vergessenheit geraten sind?
Ich habe gerade festgestellt, dass ich einen Titel komplett vergessen habe. Und ich, also an die meisten erinnere ich mich. Aber einen habe ich tatsächlich komplett vergessen. Ich weiß nicht, wann das war und offensichtlich war sehr müde am Anfang. Ich bin es jetzt auf eine andere Art und Weise auch noch oder erst recht. Muss das entschuldigen, muss um Entschuldigung bitten.
Bevor wir tiefer ins Programm einsteigen und das, was du gesehen hast, vielleicht kannst du einmal erklären, das Festival besteht ja nicht nur aus dem Hauptwettbewerb, sondern aus eigentlich mehreren Unterfestivals, kann man ja fast schon sagen, mit Sektionen. Welche gibt es da und wie unterscheiden die sich voneinander?
Naja, es gibt halt den Wettbewerb, das ist quasi die offizielle Auswahl. Dann gibt es eine Rubrik, die heißt Cannes Premiere. Das sind Filme, die theoretisch auch im Wettbewerb hätten laufen können, aus irgendwelchen Gründen, also weil der Wettbewerb voll war oder warum auch immer, nicht im Wettbewerb gelaufen sind, aber eine ähnliche Premiere bekommen in einem anderen Kino, also nicht im Lumière, sondern meistens im Debussy-Saal. Dann gibt es die Quinzaine des Réalisateurs, das sind Autorenfilme, sehr oft auch Nachwuchsfilme. Und Certains Regards, das ist eine weitere Sektion, die ebenfalls halt sehr Richtung Autorenfilm ausgerichtet ist.
Also mir würde es gerade nicht einfallen, aber wir sind auch tatsächlich am häufigsten im Wettbewerb unterwegs, oder?
Naja, am meisten versuche ich halt immer Tickets für den Wettbewerb zu bekommen. Das ist die erste Wahl, weil das die Filme sind, die am meisten Relevanz später für uns im Kino haben. Also das sind die, die halt auch am ehesten halt einen Vertrieb finden, also tatsächlich in Deutschland ins Kino kommen. Ausnahmen sind dabei manchmal die französischen Premieren, die hier stattfinden. Das ist nochmal eine andere Kategorie sozusagen, weil halt schon Cannes sehr, sehr stark auch den französischen Film im Wettbewerb präsentiert. Also ganz anders, als das in Deutschland der Fall ist. Also wir haben ja mittlerweile auf der Berlinale auch viele deutsche Filme im Wettbewerb, aber nicht mit dieser Selbstverständlichkeit, in der das hier in Cannes stattfindet.
Okay, dann lass uns doch mal vielleicht in den Wettbewerb einsteigen und dann können wir dann nachher ja noch gucken, was außerhalb des Wettbewerbs an spannenden Highlights da war. Für mich ist ja auf jeden Fall eins dabei gewesen. Wenn du auf den Wettbewerb jetzt so weit zurückblickst und natürlich fehlen noch ein paar Filme, die du noch guckst, gibt es irgendwie so ein zentrales Thema, das es im Wettbewerb gibt oder sind die Filme dieses Jahr komplett unterschiedlich und haben nichts miteinander gemeinsam?
Ich habe gerade einen Artikel in der Zeit gelesen von Katja Nikodemus, die ja geschrieben hat, dass quasi das Politische oder das Private in den Filmen hier sehr politisch wird. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen tatsächlich. Also ich würde sagen, die Filme sind sehr unterschiedlich. Also es sind schon häufig halt irgendwie persönliche Geschichten, Familiengeschichten. Die sind aber aus meiner Perspektive, also ich sehe da nicht unbedingt den großen gemeinsamen Nenner, ja.
Also doch sehr unterschiedlich. Was waren denn für dich bis jetzt so die 2, 3 größten Highlights, die du gesehen hast?
Tatsächlich Vaterland. Das ist der Film von Pavel Pawlikowski. Pavel Pawlikowski hat die Goldene Palme gewonnen vor ein paar Jahren mit Cold War. Das ist ein polnischer Regisseur. Und der hat jetzt sich eines sehr, sehr deutschen Themas angenommen. Es geht um eine Reise, die Thomas Mann nach Kriegsende mit seiner Tochter Erika Mann unternommen hat. Und zwar zunächst, also indem er Vorträge bei Goethe gehalten hat, zunächst in Frankfurt und später in Weimar. Der ist schwarz-weiß, 82 Minuten, sehr, sehr, sehr dicht erzählt. Das ist auch aktuell im Jury Grid quasi der große Favorit. Ich fand ihn tatsächlich auch sehr, sehr gut. Ja, das war mein großes Highlight.
Okay. Ja, also ich habe den glücklicherweise ja auch sehen können. Ich kann den Hype auch ein bisschen nachvollziehen. Was ich interessant fand, war aber, dass so internationales Echo eher gespalten ist, wohingegen irgendwie jede deutschsprachige Person, die man trifft, sehr begeistert ist. Für mich war es umgekehrt. Ich habe den dann geguckt, nachdem so viele Leute so begeistert waren, dass ich erst ein bisschen sag musste und dachte, okay, das war's jetzt. Aber rückblickend ist er auch nochmal sehr gewachsen. Und wie soll man es anders sagen? Sandra Hüller spielt unerwarteterweise wieder mal sehr fantastisch. aber da frage ich mich tatsächlich, ob das irgendwie jetzt nochmal so einem besonders toll vorkommt, weil man eben die ganzen Referenzen auf Goethe und alles versteht. Ich glaube, ansonsten ist man vielleicht tatsächlich ein bisschen verloren in dem Film, oder?
Ja, das kann schon sein. Also ich hatte das ganz zufällig vorher auf dem Theatertreffen die Mephisto-Inszenierung von Jette Steckel gesehen. Und Mephisto basiert ja auf einem Buch von Klaus Mann. Der kommt halt in dem Vaterland-Film auch am Anfang vor. Das ist Klaus Mann selbst hat bestritten, dass es ein Schlüsselroman ist, aber es ist ein Schlüsselroman über Gustav Gründgens. Gustav Gründgens war ein Schauspieler, der halt mit den Nazis, also der Lieblingsschauspieler von Hermann Göring, der jetzt zu großem Ruhm in der Nazizeit gebracht hat, der war auch kurzfristig verheiratet mit Erika Mann. Das greift, wenn man, ich habe den halt das Stück gesehen, ich fand es toll und ich habe dann im Zuge dessen auch nochmal nachgelesen. Es hat mir durchaus geholfen. Also ich wusste dann so ein paar Hintergründe, wusste ich, weil der Film ist jetzt nicht so, dass er ist nicht Bildungsfernsehen, sage ich jetzt mal. Also es ist jetzt nicht so, dass man halt da etwas lernt. Man muss halt auch ein bisschen schon was mitbringen oder sich im Nachhinein halt noch ein bisschen ein paar Sachen nachlesen.
Ja, und deine Erklärung hat mir sehr geholfen, dass ich den Film dann in seiner Gänze wirklich begriffen habe. Also ja, der Film startet tatsächlich in Deutschland schon mit einem fixen Datum am 3. September. Das heißt, für alle, die zuhören und jetzt Lust bekommen haben, die können sich dann ja schon mal darauf vorbereiten und ein bisschen Hausaufgaben machen, bis der Film startet. Es gibt einen anderen Film, von dem ich weiß, dass wir beide ihn sehr mochten. Und zwar ist das All of a Sudden vom Regisseur von Drive My Car. Vielleicht steigst du mal damit ein, was du an dem Film so bemerkenswert und bewundernswert fandest. Und ob ich gerade übertreibe und du ihn gar nicht so sehr mochtest.
Ich mochte den sehr, also wirklich sehr, sehr. Ich habe damals auch Drive My Car gemocht. Das ist das totale Gegenteil. Der Film dauert 3 Stunden, 15 Minuten. Also das totale Gegenteil zu dem sehr kurzen und sehr prägnanten Vaterland. Das ist eine sehr langsam erzählte Geschichte über eine Frauen, also unter anderem über eine Frauenfreundschaft und aber noch viel, viel mehr. Der hat mich einfach bezaubert. Also ich glaube, das ist sehr schwer zu vermitteln. Man muss das erleben, also man muss den Film erleben und man muss halt in der richtigen Stimmung sein und sehr offen, auch sehr geduldig sich darauf einlassen, dass es halt ein sehr, sehr langsam erzählter Fluss ist. Und am Ende ist es aber wahnsinnig berührend und man wird belohnt für die Zeit, die man investiert hat, die man mit diesen beiden Frauen auch verbracht hat. Für mich war das auch so ein Wunschtraum. Also es geht um eine Pflegerin in einem Altenheim, die halt eine neue Methode etablieren möchte in ihrem Heim. Sie will halt sehr zugewandt mit den alten Menschen umgehen, mit den Pflegebedürftigen und auch keine Arzt, also zum Beispiel die Schwestern sollen halt keine Uniform tragen, sondern es soll halt alles so zugewandt und freundlich und offen sein wie irgendwie möglich. Sie steht unter Druck, weil natürlich kein preiswertes Verfahren ist, sondern halt natürlich Geld kostet, viele Pfleger nötig sind, Pflegerinnen nötig sind. Und dann lernt sie durch Zufall eine Theaterregisseurin kennen aus Japan. Und das ist halt der Zusammenhang. Also der Film spielt in Frankreich. Virginie Efira ist die Pflegerin. Und diese Theaterregisseurin kommt aus Japan. Der Regisseur ist ja auch Japaner. Und die beiden bilden eine Freundschaft quasi über Nacht, indem sie halt einfach reden. Und das ist, also für mich war es wirklich ein Wunschtraum halt, dass du sozusagen durch Zufall halt eine Art, ja, eine Seelenfreundin kennenlernst, die dich dann halt auch begleitet. Ich will jetzt nicht zu viel über die Geschichte erzählen, aber ich fand es einfach super schön dargestellt. Und manche Themen aus, auch aus Drive My Car, also es geht auch um Theater natürlich, es geht auch um Inklusion, also es gibt ein Kind, ein Junge, der halt im Autismus-Spektrum ist und der halt einfach so mitspielt, der halt auch durchaus noch Rolle hat, aber auch in dem Theater mitspielt, immer wieder auf und letztendlich einfach auch was zu dieser Beziehung oder zu dem Heimalltag auch beiträgt. Und das fand ich, ich fand es alles super schön. Also ich war wahnsinnig bewegt am Ende, aber ja.
Also die 3 Stunden, 15 Minuten Laufzeit haben sich gelohnt am Ende.
Die haben sich total gelohnt, wobei ich nicht sagen möchte, dass man sie nicht merkt. Also es ist nicht so, dass die Zeit wie im Flug vergeht. Das ist nicht so. Man verbringt schon sehr viel Zeit mit denen, ja.
Ich habe die ersten 90 Minuten gedacht, okay, worauf läuft das jetzt raus? Also eben auch im Wissen mit der Laufzeit. Und es gab ja auch einige, die frühzeitig rausgegangen sind aus dem Film. Also ich bin mit irgendwie negativen Erwartungen rein und es war dann genau umgekehrt wie mit Vaterland dann sehr positiv überrascht worden, wenn man zuerst immer denkt, oh Gott, das klang ja gar nicht gut, was man so liest. Man muss dazu sagen, wenn wir die Filme meistens gucken, dann ist gerade die Premiere vorbei oder wir haben ein Ticket für die Premiere bekommen und es gibt so erste Kritiken und man hört von anderen Leuten, was die von dem Film denken. Das heißt, man wird sehr stark beeinflusst davon eigentlich, was die letzte Person, mit der man geredet hat, gesagt hat, wie ein Film ist. Aber ja, ich fand den dann so berührend, vor allem die letzte halbe Stunde versteht man dann auch erst so richtig, warum der Film sich diese Zeit genommen hat. Also ging mir das tatsächlich dann, weil das dann alles so aufgeht und man diese Kernthemen, die der Film aufmacht, auch mit darüber, was es bedeutet, Mensch zu sein und für andere zu sorgen und sich Zeit zu nehmen und aus dem Arbeitsalltag und den Routinen auszubrechen. Der Film mit uns selbst, der dann irgendwie macht, indem er uns 2 Stunden erstmal dem aussetzt, bevor man wirklich merkt, ah, okay, das ist jetzt eigentlich das Herzstück des Films. Und das fand ich irgendwie sehr berührend. Ich habe gar keine Follow-up-Frage zu dem Film, aber ich möchte eigentlich am liebsten jetzt doch weiter über den Film sprechen. Aber wenn man Drive My Car oder Evil Does Not Exist mochte, die sind ja vom gleichen Regisseur, würdest du sagen, dass man damit auch gut klarkommt, auch wenn es eher ein französischer oder eher japanischer Film oder ein Mix aus beidem? Er ist ja zweisprachig tatsächlich.
Der ist zweisprachig, weil es halt eine Französin und eine Japanerin ist. Ich würde sagen, es ist ein japanischer Film. Also ich finde ihn nicht so europäisch tatsächlich. Also auch wenn er in Europa angesiedelt ist. Das ist vielleicht noch was, worauf wir vielleicht überleiten können. Es gibt ja hier auch Regisseure, die halt nicht in ihrem Heimatland gedreht haben. Asghar Farhadi zum Beispiel, der hat nicht das erste Mal in Frankreich auch gedreht. Ganz oft funktioniert das nicht so richtig gut, wenn die halt ihr eigentliches Territorium verlassen, in der fremden Sprache drehen müssen. Aber ich würde sagen, das ist bei Hamaguchi tatsächlich komplett aufgegangen.
Ja. Vielleicht haben wir da doch ein Thema dieses Jahr. Ich meine, Vaterland ist auch an einem Metier und dann vielleicht können wir noch ein paar Worte kurz über Minotaur sagen, weil da ist das ja auch ähnlich und bei Fjord ein bisschen zumindest, oder? Vielleicht kannst du zu beiden Filmen kurz was sagen.
Also Minotaur ist ein russischer Film. Ich kann den Namen des Regisseurs nicht aussprechen. Kannst du mir kurz helfen, Marvin? Wahrscheinlich auch nicht, ne?
Ich kann das hinterher einfach reinschneiden und wir lassen das dann gleich nochmal durch. Ich habe den Namen hier, aber ich habe es auch nicht recherchiert im Vorfeld.
Der hat den Film Loveless gemacht, den ich großartig fand und deswegen hatte ich sehr hohe Erwartungen an den Film. Der kann inzwischen in Russland nicht mehr drehen. Das heißt, der Film ist in Deutschland und Litauen gedreht worden. Das hat mich zum Teil echt gestört, weil ich immer dachte, dass ich war noch nie in Russland. Also ich kann jetzt gar nicht begründen, warum ich immer dachte, Mensch, das ist doch Frankfurt an der Oder. der ist hier auch ein großer Kritiker-Favorit. Ich war ein ganz kleines bisschen enttäuscht. Das liegt aber daran, dass ich sehr, sehr hohe Erwartungen habe. Der Film ist schon gut, aber ich fand ihn nicht Also was ja über die russische Gesellschaft auch sagt, ich hatte nicht das Gefühl, das ist wirklich originell und neu. Ja.
Und Fjord?
Ja, Fjord ist, über den kann man sehr viel reden und das ist immer gut. Das ist immer gut, wenn man über einen Film sehr, sehr, sehr viel reden muss auch. Das ist ein rumänischer Regisseur, Christian Mungiu, der hat vor einigen Jahren die Goldene Palme gewonnen für 4 Wochen, 3 Tage, 2 Stunden, kann das sein? Also irgendwie jedenfalls so ein runtergezählter
Jeweils der eins.
4-3-2-1, genau. Und das ist ein Film, der halt in Norwegen spielt, in einer kleinen Dorfgemeinschaft. Und es geht darum, dass ein Ehepaar, der Mann ist Rumäne, gespielt von Sebastian Stan, der tatsächlich rumänische Wurzeln hat und den man nicht erkennt. Also ich wusste, dass er mitspielt, deswegen habe ich irgendwann gedacht, er muss es sein. Also man erkennt ihn kaum.
Vielleicht ganz kurz, er sieht aus wie so ein Manosphere-Twitch-Influencer, der zwielichtige Produkte in einem Online-Shop verkauft.
Ja, das trifft es ganz gut. Und Renate Reinswe, die spielt seine Ehefrau und die beiden ziehen halt, weil sie ja Norwegerin ist, sie ziehen halt in dieses norwegische Dorf. Und wie gesagt, der Film ist mehrsprachig auch, also es wird relativ wenig Rumänisch gesprochen, meist Norwegisch oder Englisch. Und das ist eine Geschichte über den Zusammenprall von 2 Kulturen, also der extrem liberalen, säkularen Gesellschaft in Norwegen. Und das ist, finde ich persönlich interessant, weil man dieses Setting eigentlich nicht mit einer Kleinstadt oder einer kleinen Dorfgemeinschaft verbinden würde, sondern eher mit, also bei uns wäre das, also in Deutschland würden wir sagen, das ist halt ein Großstadtmilieu. Ich fand das sehr spannend zu sehen, dass das halt in Norwegen offensichtlich in der Gesellschaft so tief durchdrungen ist, dass halt auch also auch in kleinen Regionen dort halt ein sehr liberaler Lebensstil geprägt wird. Und die sind halt christlich fundamentalistisch. Die haben 5 Kinder und also einen Säugling und sind unter anderem dorthin gezogen, weil es dort in dieser Gemeinde eben auch eine christliche Gemeinde geht. Dort fügen sie sich ein. Der Mann ist IT-Spezialist, die Frau ist Krankenschwester, kümmert sich sehr hingebungsvoll halt auch um die Hinterbliebenen. Das sind sehr auf den ersten Blick erstmal sehr, sehr nette Leute. Vor allem ist die Ehefrau Renate Reinswe ein sehr, sehr netter Mensch, die fügt sich gut ein. Naja, und dann kommt halt, die haben, wie gesagt, 5 Kinder. Wir konzentrieren uns in der Geschichte auf die beiden ältesten Kinder, ein Mädchen, ein Junge, die schließen Freundschaft, vor allem das Mädchen schließt Freundschaft zum Nachbarsmädchen. Und das Nachbarsmädchen hat so ein bisschen Probleme, die ist so ein bisschen aufmüpfig, aber irgendwie lebt sie ganz gut auf durch die, interessanterweise durch den Zusammenhalt in dieser christlichen Familie. Ich höre jetzt mal an der Stelle auf, weil sonst erzähle ich den ganzen Film, das will ja hier keiner. Aber es geht halt um den Zusammenprall dieser beiden Werte. Und das ist spannend, weil ich eigentlich eine Glaube von mir, eine klare Meinung zu haben, wie ich bestimmte Dinge empfinde, einordnen würde. Und da stellt der Film oder der Film zwingt einen oder fordert einen heraus, die eigenen Werte ständig in Frage zu stellen. Das fand ich großartig.
Ja, kann ich nur so unterschreiben. Ich habe leider die letzten 5 Minuten verpasst, aber also ich meine, das Casting ist wirklich für mich der größte Geniestreich an dem Film, weil man eben, also der Film wird ja vermutlich eher ein liberales Arthouse-Publikum erreichen, primär weniger ein christlich-fundamentalistisches. Und man weder Renate Reinswe noch Sebastian Stan mit diesen Rollen so verknüpft und wenn der Film beginnt, man von Natur aus irgendwie, weil man es so gewohnt ist, mit denen erstmal total sympathisiert, bis man dann irgendwie merkt, okay, Moment mal, die ticken ja eigentlich ganz anders als so wie man Renate Reinswe ja sonst kennt. Und ja, dass der Film die ganze Zeit im Prinzip so viele Grauzonen und Grauschattierungen aufmacht und nie klar sagt, ah, es gibt jetzt den 100% korrekten Weg, die Situation zu betrachten, fand ich teilweise immens schwer auszuhalten, aber deswegen auch eine gute Übung. Also ich will den überhaupt nicht mit Anatomie eines Falls vergleichen, weil das am Ende zwei sehr unterschiedliche Filme sind, aber so bei Anatomie eines Falls war, finde ich, eine der größten Stärken an dem Ende, dass man so trefflich darüber streiten und diskutieren konnte. Und ohne jetzt bei Fjord zu viel vornehmen, wie der Film dann sich entwickelt, da kann man auch trefflich drüber streiten, was in dem Film geschieht, finde ich. Okay, also wir haben ja einen Großteil des Wettbewerbs gesehen und auch wenn noch ein bisschen was fehlt. Am Samstag werden hier dann die Preise vergeben. Es gibt wie bei der Berlinale und anderen Festivals mehrere Kategorien. Wir können nicht alle davon hier als Vorhersage treffen, aber vielleicht fragen wir mal so rum. Was glaubst du denn, welche SchauspielerInnen werden die Schauspielpreise mit nach Hause nehmen, basierend auf dem, was du gesehen hast?
Ich fange mal einfach an. Ich glaube, dass Javier Bardem gewinnen wird für seinen Film. Und die Leistung, die er da abliefert, die ist also grandios. Also ich finde ihn sowieso, dass er ist ein fantastischer Schauspieler, aber er ist in diesem Film unfassbar gut. Er ist sehr, sehr nuancenreich. Es geht um einen Filmregisseur, der mit seiner Tochter, also die Familie, seine erste Familie hat er verlassen. Es gibt inhaltlich tatsächlich Ähnlichkeiten zu Sentimental Value, auch wenn der Film komplett anders ist. Und der ist einfach großartig und ich glaube halt, also halte ich für einen ganz klaren Favoriten. Vielleicht noch Hans Zischler in Vaterland, der spielt Thomas Mann in dem Film, fand ich auch sehr gut, aber ich tippe auf Javier Bardem.
Und in der weiblichen Kategorie? In Cannes sind die Kategorien ja noch geschlechtergetrennt.
Also, Sandra Hüller ist immer toll. Sie ist sehr, sehr toll als Erika Mann. Ich glaube, der Film wird etwas anderes gewinnen als einen DarstellerInnenpreis. Insofern.
Ach, vielleicht sollten wir das kurz erklären. In Cannes ist das so, dass jeder Film kann nur einmal gewinnen, richtig?
Das ist in letzter Zeit so. Das war tatsächlich vor 15 Jahren noch anders. Da haben dann Filme auch mal zwei Preise gewonnen. Aber in letzter Zeit ist es eigentlich immer so gewesen, dass Filme einen Preis gewonnen haben. Das heißt, wenn halt Vaterland eine Goldene Palme oder einen Rosenpreis der Jury gewinnen würde, dann wäre es unwahrscheinlich, dass Sandra Hüller auch gewinnen würde. Ja.
Okay, dann können wir jetzt.
Also deswegen glaube ich, dass sie vermutlich nicht gewinnen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es Lea Drucker wird. Die spielt in einem französischen Film, mit der La Vie d'une Femme heißt. Ich finde, Lea Drucker ist eine absolut unterschätzte französische Schauspielerin, also in Frankreich nicht unterschätzt, aber sie ist nicht so wahnsinnig bekannt in anderen europäischen Ländern. Die ist ganz, ganz, ganz toll in dem Film. Die hatte auch letztes Jahr hier im Wettbewerb einen französischen Film, da war sie auch super. Das wäre eigentlich meine Favoritin. Ich würde es ihr total gönnen. Ich finde die toll. Ich finde den Film habe ich sehr gemocht und ihre Leistung ist super. Und dann ist da natürlich Léa Seydoux. Und Léa Seydoux hat den Vorteil, dass sie gleich in zwei Filmen mitgespielt hat. Und der eine ist Gentle Monster von Marie Kreutzer. Da gab es auch schon einiges zu lesen in deutschen Medien. Das ist ein sehr, sehr harter Stoff. Geht um eine Frau, die halt leider entdeckt, dass ihr Mann, mit dem sie auch ein Kind hat, ja, pädophil ist. Und der andere heißt L'Inconnu und ist von dem Drehbuchautor von Anatomie eines Falls. Ich glaube, du fandst den ein bisschen besser als ich. Mich hat der Film also irgendwann im Lauf der Geschichte etwas verloren, aber ich glaube, du warst sehr angetan von dem.
Ja, ich war tatsächlich sehr angetan. Der Film basiert auf einer Graphic Novel und
Wusste ich nicht.
ja, also wenn man ihn ganz simplifiziert beschreibt, dann geht es um einen Mit-30er-Fotografen, der auf einer Party einer Frau nachstellt, dann Sex mit ihr hat und am nächsten Tag in ihrem Körper aufwacht. Und ich versuche das auch möglichst spoilerfrei zu halten. Das ist ein bisschen inspiriert oder angelehnt an It Follows. Also es gibt offensichtlich diese Entität, die von Menschen Besitz ergreift von ihrem Körper und die sich dadurch ausbreitet, dass sie dann wiederum Sex mit anderen Personen hat. Also das hat sehr an It Follows erinnert, aber der Film macht was ganz anderes damit, sondern wirklich bleibt im Prinzip an dieser Überlegung, wie wäre das eigentlich tatsächlich, in einem anderen Körper aufzuwachen und vor allem in einem Körper von einem anderen Geschlecht und darin dann auch gefangen zu sein. Die Richtungen, die er dann einschlägt, die sind nicht ganz vorhersehbar, deswegen würde ich sie nicht rausnehmen. Aber was mir so gefallen hat, ist, dass er dieses Szenario so konsequent zu Ende denkt und im Prinzip aus was ansonsten im Film eher so eine spaßige Fantasie wie bei Freaky Friday oder bei anderem ist, wirklich im Prinzip nochmal sich fragt, was bedeutet das eigentlich, dass wir in unserem Körper sind und wie viel von unserer Identität ist daran gekoppelt, dass wir in einem Körper sind? Wie würde unser Umfeld darauf reagieren, wenn wir nicht mehr erkennbar wir selbst wären, sondern in einem anderen Körper stecken. Und da sind so viele Ideen zu Gender drin. Natürlich hat so eine Geschichte auch immer ein bisschen Trans-Untertöne, die da auch sehr gut verhandelt werden. Aber gleichzeitig ist es halt kein sehr, es ist irgendwie ein sehr intellektueller Film und gleichzeitig nicht. Also die Richtung, die er einschlägt, sind nicht vorhersehbar und er ist filmisch sehr konsequent. Also die Musik ist sehr eingängig, die Kamera hat sehr clevere Ideen, wie ich finde. Aber das ist am Ende so stark ein Love-It-or-Hate-It-Ding, dass ich glaube, da gibt es halt wenig Middle Ground. Entweder man geht da voll mit oder man ist voll raus und findet manche Szenen und Überlegungen, die der Film anstellt, komplett widerlich und abstoßend. Also zumindest, wenn ich ein paar Letterboxd-Reviews folge. Also ich war auf jeden Fall sehr auf der Seite von, das ist richtig toll. Also hat mir sehr gefallen. Ich hätte es schön gefunden, wenn der Film tatsächlich nach Mannheim kurz gegangen wäre. Das wird einem angedeutet, passiert dann aber nicht, sondern der bleibt dann größtenteils im Pariser Setting. Und Lea Seydoux ist wenig überraschend, sehr fantastisch. Und dieses Element zu spielen sozusagen, sie muss ja dann spielen, dass eine andere Figur in ihrem Körper ist. Und sie schafft das sehr gut, dass das sich nicht klischeehaft anfühlt. Also nicht irgendwie mit übertriebenen körperlichen Darstellungen, sondern diese Emotion auszudrücken, dass jemand da gerade komplett in Horror ist, da drin zu sein. Also am Ende sehr viel eher mehr dran an It Follows als an Freaky Friday. Und ich glaube, wer It Follows mochte und sich gewünscht hätte, ein bisschen mehr in die Tiefe davon einzusteigen, dem wird der Film gefallen. Ist auf jeden Fall auch indirekt wieder ein großes Plädoyer für Abstinenz im Kino, würde ich sagen.
Ich hatte ja auch tatsächlich an Under the Skin erinnert von Jonathan Glazer. Also ich stimme dir aber weite Strecken tatsächlich zu. Ich fand, der Film ist sehr, sehr rätselhaft. Das hat mir auch gut gefallen. Ich hatte ein Problem mit dem Ende, aber das thematisieren wir jetzt hier auch nicht weiter. Aber da du hast Abstinenz im Kino gerade gesprochen hast, es gibt auch noch eine weitere tolle darstellerische Leistung im Wettbewerb und die ist von Adele Exarchopoulos. Der Film heißt Grance, der internationale Titel ist Another Day und es geht um eine junge Alkoholikerin. Und der Film hat, finde ich, ein paar Schwächen. Er macht sich an vielen Stellen ein ganz kleines bisschen zu einfach, aber sie spielt das ganz, ganz toll. Sie spielt es ganz, 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 ganz toll und man ist halt in den 2 Stunden, die der Film dauert, komplett bei ihr und ich fand sie richtig, richtig gut. Ja. Sie ist immer gut und in dem Film ganz besonders.
Ja, ging mir ganz genauso. Also der Film hat, finde ich, vom Drehbuch ein paar Schwächen, aber für die schauspielerische Leistung ist der allein sehen und empfehlenswert. Ich fand das auch doppelt interessant oder bewegend an dem Film, dass es, seitdem ich zu Eddington jetzt so eine intensive Beziehung entwickelt habe, finde ich ja Filme gut, die die Pandemie irgendwie aufgreifen und irgendwie nicht wegignorieren. Und was mir so gefallen hat, war zum einen, dass es so ein Porträt von Alkoholismus ist in einem Milieu, wo kaum drüber gesprochen wird. Also zum einen Frauen, die alkoholkrank sind und zum anderen in so einem eher intellektuellen, akademischen Milieu, wo man ansonsten das gerne weglächelt und sagt, ah ja, das gehört halt dazu und allem. Genau, der Wein am Abend, sie kann ja keine Alkoholikerin sein, weil sie trinkt ja tollen, guten Wein und irgendwie ein Glas Wein gehört irgendwie dazu. Und die Art und Weise, wie der Film darüber erzählt und das gar nicht macht, indem man sie die ganze Zeit trinken sieht, sondern eher
naja, am Ende schon. Ne?
Am Ende ja schon. Aber man würde ja über weite Stellen, wenn man es nicht wüsste, nicht denken, dass sie alkoholsüchtig ist, weil sehr viel davon erzählt wird, dass sie irgendwie zu spät zu was kommt, irgendwie Mühe hat, eine Ausrede zu erfinden, wo aufwacht, wo sie nicht weiß, wie sie hingekommen ist und ganz viele so kleine Momente. Und das daran entlang zu erzählen, fand ich viel eingängiger, als wenn man so diese klassische Suchtdrama-Inszenierung gewählt hätte. Es ist schade, dass der Film den Nebenfiguren nicht so viel Raum einnimmt. Das ist für mich so die größte Schwäche am Drehbuch und dass das Ende halt sehr abrupt ist irgendwie für das, was der Film davor dann geleistet hat. Aber ich würde ihn sehr empfehlen. Also allein wegen Adele Exarchopoulos. Ich hoffe, ich habe den Namen korrekt ausgesprochen. Und ist ja auch schön, dass die beiden jetzt 13 Jahre nach Blau ist eine warme Farbe gleich so präsent wieder im Wettbewerb sind, als ob das Festival möchte, dass sie sich wieder vereinen bei der Preisverleihung. Dann lass uns doch nochmal, also wir haben jetzt noch ein paar Sachen, die ausstehen. Ich glaube, ein Film, auf den wir uns beide freuen, ist der neue Film von Iva Sachs. Vielleicht sprechen wir darüber mal noch nicht oder sollen wir irgendwie schon anteasern, worum es geht oder...
Ja, wir haben gestern offensichtlich Rami Malek in der Hauptrolle sehr lange Standing Ovations bekommen. Gestern Abend bei die Premiere. Wir gehen schauen heute Abend, heute Nachmittag, ne? Gehen wir, ja, genau. Bin sehr gespannt. Iva Sachs ist ja, also ich weiß nicht, wir haben seinen vorletzten Film Passages gespielt und der war auch ganz erfolgreich mit Ben Whishaw und Franz Rogowski. Und Adele Exarchopoulos, genau, stimmt, da war sie auch drin. Der hat eigentlich nicht den Ruhm, den er verdient hätte bisher. Und das ist jetzt sein allererster Wettbewerbsbeitrag, glaube ich, bei einem A-Festival, weil mit Passages war er damals auch nur im Panorama, also nur in Anführungszeichen im Panorama der Berlinale. Das freut mich für ihn persönlich. Also ich finde, er hat es verdient und ich bin sehr gespannt auf den Film. Ja.
Okay, und abseits des Hauptwettbewerbs gab es noch andere Filme, die dir besonders gefallen haben, bevor wir gleich über diesen einen großen Film sprechen, der durch die Schlagzeilen gegangen ist.
Ich habe ein paar Sachen in den Nebensektionen gesehen, die mir gefallen haben. Also jetzt ganz zuletzt, also einen superschönen Animationskinderfilm, der halt Le Corset heißt. Aber es ist tatsächlich ein Kinderfilm, deswegen ungewöhnlich, dass er hier überhaupt irgendwie im Programm lief. Er war wirklich sehr, sehr schön. Und ein weiterer deutsch-österreichischer Film von Sandra Wollner, Every Time heißt der. Der ist mit Birgit Minichmeier und es ist, wird auf Letterboxd sehr viel mit Aftersun verglichen. Das ist so ein Vergleich, der so ein bisschen hinkt, wie fast die meisten Sachen, wenn halt Filme direkt verglichen werden. Aber es ist auch eine im weitesten Sinne Trauerbewältigungsgeschichte, die dann halt auch irgendwann in so einem Ferienresort spielt. Das sind halt die Parallelen, die Aftersun hat. Ich fand den, der ist auch sehr, sehr rätselhaft zum Teil. Ich fand den ganz, ganz toll erzählt, auch aus der Perspektive von einem Kind. Ich war sehr, sehr berührt davon und auch sehr gefesselt.
Okay, dann zu guter Letzt sprechen wir jetzt endlich über einen Film, der mir sehr am Herzen liegt. Club Kid, ich muss dazu sagen, ich bin eher zufällig in den Film reingekommen. Ich habe Watching in the Sun damals natürlich gesehen und Jordan Firstman, der in Watching in the Sun die Hauptrolle spielt und in I Love L.A., der HBO-Serie von Rachel Zegler zuletzt eine sehr prominente Rolle im Cast hatte, die so ein bisschen andere Facetten zeigt, als seine Instagram-Personality es vermuten lässt, ist das erste Mal mit einem eigenen Spielfilm überhaupt auf einem Festival und dann direkt in die Sektion eingeladen worden hier vom Festival, wo Debütfilme oder die Erstlings- und Zweit- und Drittwerke gezeigt werden. Und ich habe halt erwartet, ich bekomme nochmal sowas wie Watching in the Sun, also sowas, was eigentlich hauptsächlich voll auf die Fresse und schockierend und provozierend ist. Das ist der Film auch ein bisschen, aber gleichzeitig hat der sehr viel Herz und Wärme und Tiefgang und trotzdem ist es eine große Party. Und mein Glück dieses Festivals, aber auch mein Pech war ein bisschen, ich habe ein Ticket für die Premiere bekommen, was mir selten gelingt, in dem Fall aber auch, weil sie um 14 Uhr war. Aber ich habe nie eine Filmpremiere, glaube ich, bis jetzt mitgemacht, die so durchgehend eine reinste Party war. Also mit Szenenapplaus, mit Standing Ovations. Allein die Anmoderation von Jordan Firstman hat den ganzen Saal zum Beben gebracht, weil er schnurstracks alle, die gesamte Gay-Community des Saals verweisen wollte. Also das war so eine komplette Experience und deswegen schwebe ich seit dem ersten Tag von diesem Film, habe aber auch nichts gesehen, was für mich danach nochmal an dieses Hoch rangekommen ist, was blöd ist, wenn der erste Film, den man sieht, direkt irgendwie so ein Knockout ist, dass er ja so einen umhaut. Also ich habe jetzt gar nicht erzählt, worum es geht, entschuldige. Club Kid folgt einem Mid-30er Club-Promoter in New York City, gespielt von Jordan Firstman, der wie gesagt auch die Regie übernommen hat, aber auch das Drehbuch geschrieben hat und Produzent des Films ist, also jede erdenkliche Position eigentlich da drin hat. Der eine queere Partyreihe mit seiner besten Freundin nicht mehr, zu dem Zeit nicht mehr, genau, sie waren mal beste Freundin, es ist eher eine Geschäftspartnerin geworden, veranstaltet und ein Leben voller Ketamin und Kokain führt und dann aber erfährt, dass er einen 10-jährigen Sohn hat, der das Ergebnis eines Dreiers im Club voller im Sexclub voller Drogen war vor über 10 Jahren. Und dann damit konfrontiert ist, welche Lebensentscheidung er eigentlich treffen will. Und ich bleibe jetzt einfach mal in meinem Monolog kurz. Ja. Ich glaube, andere Filme oder was man so erwartet, ist im Prinzip, dass das dann so ein kompletter Bruch wird mit, ah ja, er bricht jetzt mit seinem, entweder er bricht mit seinem Leben davor und es ist alles ganz furchtbar und schlimm, wie das ist, und er rafft sich jetzt für das Kind auf und wird ein ganz ehrenbarer Mann, der einem anständigen Beruf nachgeht und so weiter und so fort. Das ist der Film auch irgendwie ein bisschen, aber halt auch nicht. Also er ist so einerseits, schafft er das, diese Partyszene darzustellen, ohne ein Urteil darüber zu treffen, das vernichtend ist, aber gleichzeitig auch zu sagen, das ist nicht für alle Menschen und vor allem nicht für alle Lebensabschnitte unbedingt gut. Und das ist, finde ich, schon mal ein sehr schmaler Grat. Und gleichzeitig ist das so ein Film, wo man auch merkt, wie viel Liebe für die Community, die er abbildet, da drin steckt. Es sind ganz viele Trans-Clubstars und DJs da drin aus der Community, also die auch für entsprechend Partystimmung in dem Saal gesorgt haben. Aber ja, also das Allertollste sind die Charaktere und Figuren, also bis in die kleinste Nebenfigur funktioniert für mich bei dem Film alles. Er ist in den richtigen Stellen herzerwärmend, er ist oft unerwartet, er hat teilweise einen sehr, sehr, sehr derben Humor. Und dann, wenn man es gar nicht erwartet, vor allem von Jordan Firstman, nicht im letzten Drittel, ohne das inhaltlich zu sehr vorwegzunehmen, wird der plötzlich sehr emotional, aber auf eine Art und Weise, die man dem Film voll abkauft. Und vom Moment dieser Premiere an hat der Film hier eine große Reise hinter sich. Ich weiß noch, wie ich danach rausgerannt bin mit zwei anderen, die den Film geguckt haben und wir danach auf so einem Industrie-Event waren und die ganze Zeit Leute vollgetextet haben, wie toll Clubkid ist und alle so ein bisschen irritiert geguckt haben. Naja, du nicht. Du, genau. Ja, du, außer du, Claudia, genau. Erzähl doch mal, wie du reagiert hast und wie du den Film fandest.
Also ich bin dann, Marvin hat ihn mir empfohlen, ich bin dann, habe dann versucht, ein Ticket zu bekommen und erstaunlicherweise ist es mir am nächsten Morgen tatsächlich gelungen. Ich hätte mich sonst in die sehr, sehr, sehr lange Last-Minute-Schlange gestellt. Und ich hatte ein ähnliches Erlebnis wie du. Es war eine super, super Stimmung im Kino. Ich finde das interessant, weil es ist nicht die Story. Also das ist auch keine wahnsinnig originelle Geschichte, dass halt Leute plötzlich über die Konfrontation mit einem Kind möglicherweise andere Werte entdecken oder so. Aber es ist tatsächlich die Art und Weise, wie der Film das erzählt. Und um dieses abgegriffene Wort authentisch zu verwenden, also man weiß, der ist in dieser Szene zu Hause. Das ist nicht irgendwie ausgedacht. Das ist so. Die leben das. Die sind da, sie selber. Und der bringt halt verschiedene Lebensentwürfe quasi auch in Einklang und sagt halt, also ne, man denkt plötzlich, es ist alles möglich. Also man kann halt ein bestimmtes Leben führen und kann trotzdem halt sich um andere Menschen kümmern oder oder plötzlich irgendwie eine monogame Beziehung führen oder der eben sich halt, ja, einfach verschiedene Lebensentwürfe miteinander in Einklang bringen. Und der ist wahnsinnig lustig und eben wahnsinnig herzergreifend, also wirklich rührend und schön. Das ist das Tolle bei Festivals, dass man halt in Filme reingeht und vielleicht von irgendwelchen Leuten gehört hat, der sei ganz toll, aber wir haben hier alle keine Zeit. Wir rennen immer aneinander vorbei und rufen uns zu, guck dir das an und das ist toll. Man weiß gar nicht so furchtbar viel. Und das ist leider etwas, was Filme im Kinoalltag nicht so mehr leisten können, weil die meisten haben schon Kritiken gelesen und schon irgendwie mehr gehört als ist toll. Die Überraschungen fehlen dann. Also die Überraschung hat. Also das ist das, was ein Festival ausmacht, dass man halt total überrascht wird von Filmen, ja.
Ich glaube auch rückblickend, wenn wir jetzt, wir haben ja am Anfang des Gesprächs kurz über Aftersun gesprochen, das war ja vor ein paar Jahren auch so ein Film, der auch in dieser Nebensektion lief als Filmdebüt, gar nichts davor irgendwie bekannt war über die Regisseurin oder selbst, also aus heutiger Sicht kaum denkbar, dass Paul Mescal damals noch relativ unbekannt war. Und innerhalb von ein paar Tagen so einen immensen Hype hinter sich versammelt hat. Also Clubkid ist ein völlig anderer Film. Aber wie du sagst, ist das, glaube ich, tatsächlich so eine der magischen Sachen dann eben an einem Festival, dass plötzlich was nur dadurch, dass viele Menschen sich das gegenseitig empfehlen, zu so einem großen Hype wird. Vielleicht so abschließend gesprochen, ist das dann am Ende vielleicht auch das, was, wenn die Filme bei uns kommen, hilft das? Oder ist das eher schädlich, wenn man zu viel gehypt hat, wie toll ein Film ist? Sollte ich jetzt aufhören, allen zu sagen, dass sie Clubkid gucken sollen, wenn er dann irgendwann früher oder später bei uns startet? Oder was denkst du?
Naja, du musst es allen erzählen, damit die Leute erstmal überhaupt kommen und sich den Film anschauen. Ich weiß das nicht. Also ich glaube, das hat immer tatsächlich wahnsinnig viel mit Erwartungen zu tun. Also wenn man halt reingeht und glaubt, man sieht jetzt ein Meisterwerk, was vielleicht auch einfach dadurch, dass der Film halt einen großen Preis gewonnen hat, irgendwie so zu sein scheint. Das ist immer was anderes, als wenn man vorher nichts weiß, als wenn man irgendwas ganz, ganz... Aber es geht ja nicht anders. Irgendwoher müssen die Filme ja die Aufmerksamkeit bekommen und das Interesse geweckt werden. Und die wenigsten Leute gehen ins Kino, so wie wir das jetzt hier machen, schauen sich weit über 20 Filme an und denken, ich scoute hier jetzt mal was mit damit. Sondern sie gehen ja ins Kino mit der Absicht, halt einen Film zu sehen, der sich für sie auch lohnt. Entsprechend muss man sagen, Klappkit, das lohnt sich.
Okay, allerletzte Frage. Wenn du jetzt zurückkommst nach Hause und fast über 30 Filme gesehen hast davor, wie lange musst du Pause machen, bis du wieder einen Film angucken kannst?
Das ist eine unfaire Frage, weil ich muss, wenn ich nach Hause komme, sofort weitermachen.
Okay, na dann drücken wir dir dafür die Daumen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich kann zum Glück Pause machen, ich beneide dich nicht. Und hoffe, wir haben dann noch schöne restliche Stunden auf diesem Festival.
Danke, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
So, hier ist nochmal Marvin mit einem Nachklapp ohne Claudia. Die ist nämlich schon auf dem Weg in den nächsten Film. Wir haben nämlich jetzt gerade noch einen weiteren Film gesehen, über den wir gesprochen haben, nämlich The Man I Love von Ira Sachs. Und wir waren beide sehr angetan, so dass Claudia ihre Prognose für den besten Schauspielpreis eventuell nochmal überdenkt. Und zwar zu Recht, weil Rami Malek wirklich herausragend ist in dem Film. Aber das gilt eigentlich für den ganzen Cast. Also das war nochmal ein sehr schönes, sehr trauriges Drama, das in New York der 80er spielt, in Zeiten der AIDS-Krise. Und ich kann das leider nicht so schön zusammenfassen wie Claudia. Aber wir waren beide sehr, sehr angetan. Und wir haben einen Film völlig vergessen aus dem Wettbewerb zu besprechen, nämlich Paper Tiger. Das ist der neue Film von James Gray, der auch Armageddon Time zuletzt gemacht hat. In den Hauptrollen sind hier Adam Driver und Miles Teller mit Scarlett Johansson in einer weiteren Rolle, die aber eher eine Nebenrolle ist. Und für mich bleibt vor allem hängen, dass Miles Teller in diesem Film aussieht wie ein junger Edward Norton. Aber den fanden wir beide auch sehr gut. Der kam auch insgesamt ziemlich gut an. Der ist auch unter den Favoriten, etwas gewinnen zu können. Ja, und während jetzt Claudia auf dem Weg in den nächsten Film ist, bin ich auf dem Weg nach Hause. Deswegen sage ich danke fürs Zuhören. Wir sind gespannt, wer tatsächlich bei den Preisen und der Awardsverleihung dann was bekommt und ob wir Recht behalten. Oder ob die Jury ein völlig anderes Gefühl hat als wir. Und hier ist nochmal Marvin mit noch einer Ergänzung. Wir haben ja schon gesagt, dass noch weitere Filme Premiere haben. Und am heutigen Donnerstag ist mir noch dann von Claudia und vielen anderen aus Cannes zugetragen worden, dass La Bola Negra, oder der internationale Titel The Black Ball aus Spanien, ein umwerfend toller Film ist. Ich kann das jetzt hier nur aus der Ferne bewerten. Die Kritiken sind umwerfend, also wirklich durchweg positiv. Und wie mir zugetragen wurde, war der Film sehr bewegend und ist wohl dann auch einer der Favoriten. Ich erkläre kurz anhand des Inhalts, der mir übermittelt wurde, worum es geht. Der Film spielt zu drei Zeitebenen in Spanien, einmal kurz vor dem Spanischen Bürgerkrieg 1932, 1937 während des Spanischen Bürgerkriegs und 2017 und folgt drei queeren Männern und beschäftigt sich wohl sehr viel mit schwuler und queerer Geschichte. Das der Vollständigkeit halber auch noch erwähnt und mal gucken, was der morgige Freitag noch bringt, was wir natürlich jetzt dann auch im Podcast nicht mehr verwerten, aber das schien mir jetzt dann doch nochmal wichtig genug, nochmal die Unterbrechung der Unterbrechung zu ergänzen. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich. Und da diese Folge sowieso improvisiert ist, machen wir jetzt unseren Disclaimer zum Ende kurz improvisiert. Der Yorkcast ist ein Podcast der York-Kinogruppe. alle Meinungen, die ihr heute gehört habt, waren aber natürlich die individuellen Meinungen von Claudia und mir, die nicht repräsentativ sind für das gesamte Unternehmen. Die nächste Folge kommt nächsten Monat. Das Thema steht schon fest. Wir hoffen, es wird euch gefallen. Dann tauchen wir mal wieder in eine unserer Filmreihen ein, nachdem wir jetzt die letzten beiden Male so in der Welt unterwegs waren. Und wenn ihr weitere Folgen dieses Podcasts nicht verpassen wollt, abonniert uns. Wenn ihr mitbekommen wollt, wer die Preise in Cannes gewinnt, dann folgt uns auf Instagram oder abonniert unseren Newsletter oder folgt der York Kino Gruppe auf Letterboxd. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin, habt viel Spaß im Kino.